Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink.
Wer die A9 von Berlin Richtung München oder umgekehrt fährt, der sieht bei Ingolstadt vor allem eines, die vier ineinander verschlungenen Ringe. Das ist ja das Symbol für die Audi-Marke Audi und gefühlt fahren auf diesem Autobahnabschnitt auch eigentlich nur Audis herum. Über Jahrzehnte ist es für Audi ganz steil nach oben gegangen. Sie waren ja sozusagen das Pfund, mit dem VW immer wuchern konnte. Und für Ingolstadt als Standort des Autoherstellers galt das natürlich ebenso. Doch jetzt sind sie oder ist die reichste oder einer der reichsten Kommunen Deutschland plötzlich ganz schön ins Strudeln gekommen. Viele Jobs sind in Gefahr, denn immer weniger Kunden kaufen die Wagen der Ingolstädter. Und das hat natürlich auch mit der Dieselkrise zu tun. Michael Watzke über eine sehr verunsicherte Stadt.
Großer Bahnhof in Ingolstadt. Der Autobauer Audi eröffnet einen eigenen Zughalt.
Und da geschieht es in diesem Augenblick. Bravo und Applaus, meine Damen und Herren.
Ingolstadt Audi steht auf dem frisch enthüllten blauen Bahnhofsschild. Und weil das hier Oberbayern ist, segnet ein katholischer Pfarrer das Schild mit Weihwasser.
Wir danken dir für diesen neuen Audi-Bahnhalt Ingolstadt, der durch die Planung und den Einsatz vieler errichtet wurde.
Die Planung ist schon Jahrzehnte alt. Aber erst Ende 2019 kann Audi-Produktionschef Peter Kössler zusammen mit dem Ingolstädter Oberbürgermeister das rote Startband durchschneiden.
Ich glaube, es ist ein wunderbarer Moment heute für die Bürger in Ingolstadt und für die Audi-Mitarbeiter, die jetzt direkt mit der Bahn ins Werk fahren können.
Wir hoffen uns natürlich, dass damit die Belastung an den großen Einfallsstrecken in Ingolstadt, was die Autos betrifft, auch zurückgehen wird.
Ingolstadt Audi. Audi und Ingolstadt. Die beiden gehören untrennbar zusammen, je nach Sichtweise wie Yin und Yang oder wie Pech und Schwefel. Eine Umfrage in der Ingolstädter Fußgängerzone.
Ich würde sagen, Audi dominiert die Stadt und bestimmt, wie sie ist.
Die Stadt ist Audi.
Und die Leute denken nur in Audi-Begriffen und Dimensionen.
Ich befürchte, dass Ingolstadt zu stark von Audi abhängt und sich alles um Audi dreht.
Ohne Audi wäre Ingolstadt nicht zu dem geworden, was sie jetzt geworden ist.
Wer vor dem alten Rathaus von Ingolstadt steht, dem fällt Audi gleich mehrfach ins Auge. Neben dem Rathaus hat die Audi-Betriebskrankenkasse eine große Filiale. Daneben ein Plakat mit den neuesten Audi-Kulturveranstaltungen. In der Zielanzeige des vorbeifahrenden Busses leuchtet Audi Forum und gefühlt 80% aller Autos haben vier Ringe auf der Kühlerhaube.
Ingolstadt lebt gut mit Audi zusammen. Allerdings ist Audi gleichzeitig Fluch und Segen für unsere Heimatstadt.
Sagt Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel, CSU. Wobei der Fluch manchmal zum Segen wird und der Segen zum Fluch. Und bisweilen wissen die Schanzer, wie sich die Ingolstädter wegen der mittelalterlichen Stadtbefestigung nennen, nicht mal so genau, ob etwas Fluch oder Segen ist. Beispiel Fußgängerzone. Neben dem Bronzedenkmal der Ingolstädter Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer steht eine Ladenbesitzerin. Sie blickt fast genauso grimmig drein wie die Statue.
Ingolstadt ist momentan, man braucht ja bloß durch die Stadt laufen. Viele sagen Ingolstadt, die Stadt ist tot. Und das kann ich eigentlich nur unterschreiben, es ist traurig.
Das größte Problem? Audi zieht alle Fachkräfte ab, sogar im Handwerk. Manche nennen den Autobauer gar den größten Bäcker Ingolstadts. Am Geld liegt es sicher nicht. Ingolstadt schwimmt dank Audi in Gewerbesteuereinnahmen.
Ja, Geld ist da, aber es kommt da nicht an, wo es vielleicht ankommen sollte. Man bräuchte vielleicht einmal einen politischen Wechsel in der Stadt.
In 3 Wochen wählt Ingolstadt einen neuen Stadtrat und damit auch den Oberbürgermeister. Schärfster Konkurrent des CSU-Amtsinhabers ist Christian Schapf von der SPD. Er sieht Audis Rolle in Ingolstadt positiv.
Audi engagiert sich auch sehr stark, auch in der Kulturförderung. Also ich glaube, da haben wir mit Audi ein gutes und faires Unternehmen in der Region.
Allerdings eines, das nach dem selbstverschuldeten Dieselskandal in der Krise steckt. Gerade erst hat der Autobauer verkündet, eine weitere Produktionsschicht zu streichen. Das betrifft 1250 Audianer. Viele sind verunsichert.
Es ist traurig, was momentan da läuft. Die Kleinen müssen jetzt büßen, was die Großen angerichtet haben. Gell? Zulieferer und auch die Bahnarbeiter, die Audi-Mitarbeiter, finde ich, also müssen jetzt büßen, was die Manager, die Großen alles geleistet haben.
Solche Sätze hört man in Ingolstadt derzeit häufig. Aber OB-Kandidat Scharpf ist das zu kritisch.
Ich würde nicht zu pessimistisch sein. Das, was wir jetzt sehen, ist eine, ich würde es mal sagen, Delle. Wir haben ja mittlerweile weit über 40.000 Beschäftigte. Die normale Beschäftigtenzahl davor bei Audi war immer um die 35.000. Da bewegt sich jetzt im Moment wieder hin. Ich habe nicht die Angst, dass Ingolstadt zu einem zweiten Detroit wird.
Detroit. Die amerikanische Motor City, die nach dem Niedergang der US-Automobilproduktion verarmte und teilweise verfiel. Im Vergleich dazu sind Ingolstadts Sorgen Luxusprobleme, vor allem weil es vielversprechende Zukunftspläne gibt. Einer davon wird auf einer riesigen Brachfläche voller Altlasten umgesetzt.
Mein Name ist Thomas Vogel, ich bin Geschäftsführer der InCampus GmbH und verantwortlich für die Planung und Realisierung dieses Standortes.
Thomas Vogel steht auf einem Baucontainer und blickt auf die wahrscheinlich größte Waschanlage Europas. Aber hier am Ufer der Donau werden keine Autos gewaschen, sondern Erde und Grundwasser. Noch stinkt es nach Öl.
Man sieht hier, wenn man aufgräbt, aufschwimmende Ölphasen auf dem Grundwasser und das wird beseitigt. Wir nehmen den Bodenaushub, wir waschen ihn auf der Baustelle und wir bringen den gereinigten Boden gezielt wieder ein, sodass wir eine gereinigten und von Altlasten befreite Fläche dann zur Verfügung stellen.
Für die Altlasten ist weder Audi noch die Automobilproduktion verantwortlich, sondern der andere große Industriezweig, der Ingolstadt lange prägte, Bayern Oil, eine Erdölraffinerie, deren Türme und Rohre die Silhouette der Stadt jahrzehntelang überragten. Jetzt sind sie abgerissen und Audi will hier einen modernen und umweltfreundlichen Forschungscampus errichten.
Wir bauen nicht auf der grünen Wiese einen neuen Industriestandort auf, sondern revitalisieren eine Brachfläche eines ehemaligen Raffineriestandortes. Und somit ist das natürlich ein weiterer wichtiger Aspekt auch Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
Ab 2022 will die Volkswagen-Tochter Audi hier an selbstfahrenden, batteriegetriebenen Autos forschen. Rund 1500 Menschen sollen dann auf einem Gelände der Größe von 75 Fußballfeldern arbeiten.
Im Entstehen, in der Baugenehmigung, ist ein sogenanntes Crashzentrum, ein Sicherheitszentrum, wo wir zwei Crashanlagen, Schlittenbahnen auch erstellen werden für die Erforschung des Crashverhaltens im Allgemeinen.
Das IN im Namen InCampus steht für Ingolstadt. Die Kommune mit dem Autokennzeichen IN ist mit knapp 5% am Projekt beteiligt. Die restlichen 95% hält Audi. Die Kosten liegen irgendwo zwischen 500 Millionen, wenn man Audi fragt, und 1 Milliarde Euro, wenn man externen Schätzungen glaubt. Stadt und Unternehmen arbeiten also in einem Joint Venture zusammen. Und das, so Audi-Manager Vogel, geschehe
transparent und offen. Wir haben eine sehr, sehr gute Kooperation, erstmal per se an der Sache. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Das ist auch der Grundgedanke dieses Joint Ventures. Zum anderen haben wir uns alle strenge Regeln auferlegt. Also wir haben das Thema Compliance uns auf die Fahne geschrieben.
Klingt gut. Dabei haben sich weder Audi noch Ingolstadt in den vergangenen Jahren den Ruf erworben, besonders sauber zu wirtschaften. Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler saß wegen der Dieselaffäre monatelang in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Strafprozess. Den hat Alfred Lehmann schon hinter sich. Der frühere Oberbürgermeister von Ingolstadt hat sich im Amt bestechen lassen und illegal um Hunderttausende Euro bereichert. Das Landgericht Ingolstadt verurteilte Lehmann jüngst zu 2 Jahren Haft auf Bewährung. Die Ingolstädter Justiz ist so überlastet, dass das bayerische Justizministerium schon über eine personelle Aufstockung nachdenkt. Ist Ingolstadt eine Heimstatt von Betrug und Bestechung? Oberbürgermeisterkandidat Christian Scharp von der SPD formuliert es so:
Man kennt sich untereinander. Es bilden sich nach fast einem halben Jahrhundert an der Macht Seilschaften, Bekanntschaften, gegenseitige Gefälligkeiten. Man schanzt sich Jobs zu und man ist sich seiner Macht ganz sicher.
Fragt man den amtierenden Oberbürgermeister Lösel nach seinem verurteilten Vorgänger Lehmann, antwortet der 45-jährige Steuerberater:
Dass Herr Dr. Lehmann erhebliche Verdienste um unsere Heimatstadt hat. Er hat in seiner Zeit als Oberbürgermeister diese Stadt vorangebracht.
Fragt man dann konkret nach Lehmanns zweifelhaftem Umgang mit Macht und Geld, sagt Lösel über seinen politischen Ziehvater:
Dass er wohl im Nachgang zu seiner Tätigkeit als Oberbürgermeister das ein oder andere übersehen hat, dass man bestimmte Sachen so nicht macht. Und auf diese Situation bezieht sich die Pressemeldung vom Wochenende.
In dieser Pressemeldung von vor ein paar Wochen hatte sich die Ingolstädter CSU von Alfred Lehmann distanziert, nachdem erneut Informationen über weitere dubiose Maklerzahlungen und Bauaufträge an die Öffentlichkeit drangen. Das kann die örtliche CSU kurz vor der Kommunalwahl nicht gebrauchen. Lehmann hätte uns wenigstens warnen müssen, heißt es in der Partei. OB Lösel ist trotzdem recht gnädig mit seinem Vorgänger. Kein Wunder, findet Ingolstadts dienstältester Stadtrat Manfred Schumann.
Ich meine, man muss halt wissen, der Oberbürgermeister war Dr. Lehmann und der Chef im Oberbürgermeisteramt war ein gewisser Dr. Lösel. Aber mehr will ich jetzt dazu nicht sagen.
Andere sagen mehr. Etwa der Investigativjournalist Vinzenz Neumeier, der für das Recherchemagazin Korrektiv arbeitet. Neumeier berichtet über die Firma, die der aktuelle OB Lösel mit dem ehemaligen OB Lehmann gemeinsam betrieb.
Die Firma Arbor. Diese Firma hat in ein Bauprojekt investiert, eines Neuburger Bauunternehmers, der ebenfalls sehr viel in Ingolstadt baut und deshalb eine durchaus enge Beziehung zur Stadt unterhält. Diese Firma wurde öffentlich. Herr Lösel hat sich öffentlich distanziert und hat diese Anteile an seiner Firma abgestoßen. Was er damals allerdings nicht gesagt hat, ist, dass die Anteile an die Schwester von Herrn Lehmann verkauft wurden.
Oberbürgermeister Lösel versichert im Interview, er habe nichts von Lehmanns Betrügereien gewusst. Und als sie bekannt wurden, habe er sofort eisern aufgeklärt.
Ich habe den gesamten Stadtkonzern sehr stark aufgeräumt, dass wir immer wieder konfrontiert werden mit der Vergangenheit, ist nicht schön. Aber man muss sagen, wir haben viele zusätzliche Prüfungsmechanismen jetzt eingeführt.
Zwar hat sich der Stadtrat in Ingolstadt noch nicht auf schärfere Compliance-Regeln für die über 50 städtischen GmbHs einigen können. Stattdessen sagt Lösel,
dass wir allen Stadträten Handreichungen gegeben haben für die Frage, wie sie sich korrekt verhalten müssen, dass sie bestimmte Geschenke nicht annehmen dürfen.
Bei Audi, Ingolstadts größtem Arbeitgeber, mische man sich nicht in die Kommunalpolitik ein, sagt InCampus-Geschäftsführer Thomas Vogel.
Also wir sind personenunabhängig, das muss ich ganz klar sagen. Wir arbeiten mit Institutionen zusammen, wir arbeiten mit Fachbehörden zusammen und dort respektieren wir alle handelnden Personen.
Aber dass die Kommunalpolitiker vor der Oberbürgermeisterwahl versuchen, mit und bei Audi zu punkten, ist natürlich auch klar. Die CSU lud neulich zum Fototermin auf die InCampus-Baustelle und SPD-Kandidat Scharpf kämpft für eine Fritz-Böhm-Straße.
Fritz Böhm, ein bedeutender Gewerkschafter, er war nach dem Zweiten Weltkrieg langjähriger Audi-Betriebsratsvorsitzender und Ehrenbürger der Stadt Ingolstadt, also eine hochverdiente Persönlichkeit. Und für ihn wäre eine Ehrung mittels einer Straßenbenennung oder Platzbenennung völlig gerechtfertigt.
Zumal Fritz Böhm Sozialdemokrat war. Die Ingolstädter CSU zeigt sich kompromissbereit. Sie bietet in der Nähe des Audi-Werks eine Fritz-Böhm-Brücke an. So läuft das in Ingolstadt mit Audi und der Politik.
Ausgerechnet Fürth, so titelte die Zeitschrift Wirtschaftswoche im Dezember zu ihrem jährlichen Städteranking. Und wie ausgerechnet Fürth zum Gewinner werden konnte, tja, das hat die Stadt in Mittelfranken wahrscheinlich selbst ein bisschen überrascht, denn sie steht immer so im Schatten des großen Nachbarn Nürnberg. Und mit gerade mal 130 Einwohnern, ja, da ist sie gerade mal so eine Großstadt. Die Stadt, die hat sehr gelitten in den Nullerjahren mit einer wirtschaftlichen Krise. Der größte Arbeitgeber Grundig musste schließen, das Nürnberger AEG-Hausgerätewerk und auch noch die Pleite des traditionellen Fürther Versandhauses Quelle. Das hat den Fürthern ganz schön zu schaffen gemacht. Ausgerechnet Fürth, das steht jetzt mal gerade 10 Jahre später ganz ausgezeichnet da. Und das hat nicht nur mit dem Städteranking zu tun. Judith Dauwalter weiß warum.
Die Nürnberger Straße ist eine Hauptverkehrsader in Fürth. Aus Nürnberg kommend verläuft sie schnurgerade. Das langgezogene Gebäude in der Nummer 95 steht hier schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit seiner Natursteinfassade im Jugendstil reiht es sich ein in viele ähnliche Häuser rundherum. Ein Rundbogen bildet den Haupteingang. Durch eine schwere graue Tür geht es hinein. Mit dem Aufzug fährt Efi Birner hier schon seit über 30 Jahren.
Zweites Obergeschoss. Türe öffnet.
An den Gangwänden im zweiten Obergeschoss hängen Plakate zur Bevölkerungsentwicklung und zum Altersaufbau in Bayern. Daran vorbei läuft Birner in ihr Büro.
Ich arbeite jetzt im zweiten Stock im Zimmer 2117. Und früher, wenn wir jetzt gleich um die Ecke rumgehen, war hier mein altes Büro ganz vorne an der Ecke.
Heute ist ihr Arbeitgeber das Bayerische Landesamt für Statistik. Bis vor 11 Jahren war es Quelle, die Quelle, wie die Fürther sagen. Europas einst größtes Versandhaus hatte in der Nürnberger Straße 95 in Fürth seine Hauptverwaltung. Als die Quelle im Jahr 2009 Insolvenz anmeldete, verloren rund 4000 Menschen in Fürth und der Umgebung ihren Job. Auch die in der Einkaufssteuerung beschäftigte Efi Bürner und ihre Kollegen in der Nürnberger Straße 95.
Es war wirklich dann so Endzeitstimmung hier. Es waren nur Büros, die waren vollkommen leer. Also war die Kaffeetasse noch am Tisch gestanden. Man hat einfach gemeint, der Mitarbeiter kommt gleich wieder. Es war wirklich schon ein Schock für viele, dass hier plötzlich die Pleite da war. Und es war halt auch wirklich dieses emotionale Loch und halt auch die Sicherheit, die weg war.
Ein ähnlich tiefes Loch blieb Efi Bürner nach ihrer Entlassung bei Quelle erspart. Das verdankt die kräftige, energische Frau einer politischen Maßnahme. 2009 beschloss die Staatsregierung nämlich die bisher größte Behördenverlagerung Bayerns. Das Landesamt für Statistik zog aus München nach Fürth in die ehemalige Quelle Hauptverwaltung. Eine Soforthilfe, die Efi Bürner und zahlreichen Quelle-Kollegen eine schnelle Anschlussbeschäftigung verschaffte. Vom Statistikamt aus stadteinwärts führt die Nürnberger Straße weiter geradeaus. Vorbei an viel Stein, direkt zu aufs ebenfalls sandsteinerne Rathaus. Ein kleiner Palast inklusive Türmchen und zahlreicher Rundbogenfenster. Hier im dritten Stock ist das Büro von Thomas Jung. Der SPDler war schon im Jahr 2009 Oberbürgermeister in Fürth. Er erinnert sich an eine depressive Zeit nach den Pleiten von AEG, Grundig und Quelle.
In Fürth musste dann ein Sonderarbeitsamt eingerichtet werden. Sonderarbeitsamt mitten in der Stadt aus Containern, um den tausenden Arbeitslosen überhaupt Herr zu werden. Und die Aussichten waren ja auch nicht gut. Es war damals die Bankenkrise, die Staatsfinanzkrise auf dem Höhepunkt. Die Vorhersagen waren schlimm. Die waren, dass die Menschen massenweise wegziehen auf der Suche nach Arbeit.
All das machte auch die Staatsregierung in München nervös. Neben dem Umzug der Statistiker wurden dort auch 115 Millionen Euro locker gemacht zur Strukturhilfe. Aber auch vor Ort in Fürth haben viele ihre Hilfe angeboten, erzählt Jung.
Die Fürther Familienunternehmen, die haben sich im Rathaus gemeldet und haben gesagt, wir sind bereit, Leute aufzunehmen. Auch Handwerker haben Fax reingeschickt, Gerüstbauer, ich brauche 5 Leute, bitte melden. Also das war dann die Familienbetriebe, der Mittelstand, der mitgeholfen hat.
Wie sich Fürth entwickelt hat in den vergangenen 10 Jahren, ist unübersehbar im Stadtbild. Ein Spaziergang aus dem Rathaus in Richtung Stadtmitte führt nach wenigen Schritten vorbei am neuen Ludwig-Erhard-Zentrum. Ein imposantes Museum, bestehend aus einem modernen Betonquader und dem renovierten Geburtshaus des Kanzlers und Erfinders der sozialen Marktwirtschaft. An den Straßenlaternen rundherum hängen Plakate, denn in 3 Wochen wird gewählt. Mehr Flair für Fürth, so heißt der Spruch zu einem Bild, das den Oberbürgermeister in der Fußgängerzone zeigt. Ein paar Meter weiter, in eben dieser Fußgängerzone, die Erklärung. Flair, das ist der Name des neuen Einkaufszentrums, das gerade mitten in der Stadt entsteht. Im alten City Center aus den 1980ern, das seit rund 10 Jahren so gut wie leer steht. Auch das weitere Schlendern durch die Fußgängerzone zeigt, wie sich Fürth herausgeputzt hat. Die neue Mitte, eine belebte Einkaufspassage, gibt es seit 5 Jahren. Sie ersetzt die vorherige Ansammlung trister 1 Euro und Handyläden. Vielen Fürthern, die hier unterwegs sind, gefällt das neue Gesicht ihrer Stadt.
Wir wohnen seit 2000 hier in Fürth. Hier die ganzen Neubauten, die neuen Geschäfte. Und das hat sich also wirklich auch für den Bürger entwickelt, würde ich mal sagen.
Hat sich sehr viel getan. Wir haben ja ein neues Museum bekommen, neue Mitte. Und der Markt hat sich sehr schön erneuert. Also alles zum Positiven.
Die Quelle fehlt uns sehr. Meine Tochter ist da betroffen. Ne? Hat eine gute Stelle gehabt. Seitdem hat immer nur Zeitarbeit. Aber sonst bin ich schon zufrieden. Ich bin Förderin, bin da geboren.
Dieser Bürgermeister Jung hat was gemacht. Die Stadt war ja betroffen durch Arbeitslosigkeit, durch Schließungen von Werken. Da hat er einiges getan und natürlich auch die Entwicklung im Wohnungsbau. Wenn Sie Richtung Süden oder was fahren, da wurden ja viel gebaut. Es geht aufwärts.
Statt der im Jahr 2009 befürchteten Abwanderung hat Fürth heute rund 130.000 Einwohner. Das sind 15.000 mehr als damals. 2018 verzeichnete die Stadt mit 80 Millionen die höchsten Gewerbesteuereinnahmen seit der Euro-Einführung. Und die Arbeitslosigkeit ist in den vergangenen 10 Jahren um 30% gesunken. Ein kleines Wirtschaftswunder Unter diesem Titel ist die Entwicklung im Stadtmuseum am Rand der Fußgängerzone aufgearbeitet. Kuratorin Ruth Kollinger verweist beim Gang durch die Sonderausstellung auf eine ganze Reihe solcher Statistiken. Sie hängen an der Wand, in Holz gerahmt und in Diagrammen aufbereitet. Daneben in weiteren Holzrahmen Fotos, die ehemalige Quelle-Immobilien zeigen.
Die meisten wurden umgebaut, wurden renoviert. Sehr, sehr viele davon sind zu Wohnhäusern gemacht worden. Aber wir haben auch Büroräume, die auch alle genutzt werden. Wir haben hier viele Fotos aus dem Fürther Stadtarchiv. Und da sind also auch wirklich die Immobilien in Alt zu sehen. Und dann haben wir ein Foto von heute, wie es heute ausschaut.
Und was symbolisiert das?
Ja, dass es natürlich aufwärts geht in Fürth.
Mehr Wohnraum, neue Büros und Zuzug oder Erweiterung bestehender Unternehmen, Flächen, die durch die großen Pleiten frei wurden, verfielen nicht. Beispielhaft ist diese Entwicklung etwa im Fürther Westen. Aus dem Innenstadtbereich mit Stadtmuseum, Fußgängerzone und Rathaus ist der am einfachsten mit der U-Bahn erreichbar. Von der Haltestelle Rathaus sind es 2 Stationen. Nach wenigen Minuten Fußweg stehen an beiden Seiten der vielbefahrenen Würzburger Straße zahlreiche Gebäude mit dem gleichen Schriftzug, 4 weiße Kleinbuchstaben in nüchternem Blockstil, Uvex. Der weltbekannte Hersteller von Arbeitsschutzbrillen und Sporthelmen wird in Fürth in der 3. Generation geführt. Das Unternehmen gehört zu den 10 größten Arbeitgebern der Stadt. Vor der Firmenzentrale in der Würzburger Straße erläutert Uvex-Personalchef Johann Engelmann die Ansammlung von Geschäftsgebäuden rundherum.
Hier unmittelbar an der Straße linker Hand ist das Grundig-Areal, das wir erworben hatten, in dem jetzt eben der Teilkonzern Arbeitsschutz beheimatet ist. Wenn Sie vis-à-vis über die andere Straßenseite schauen, die beiden Gebäudekomplexe waren Grundig. Und Sie sehen den hinteren, den haben wir schon renoviert. Und hier im vorderen Bereich, das sind gute 8000 Quadratmeter Bürofläche, die wir angemietet haben.
So konnte sich Uvex auf der Fürther Harthöhe deutlich ausdehnen. Und auch von der Quellepleite profitierte man hier gewissermaßen, berichtet Personaler Engelmann, der selbst 1999 von Quelle zu Uvex gewechselt hatte.
Es ist wie immer, wenn in einer Region oder in einer Stadt ein großer Arbeitgeber in die Insolvenz geht, Mitarbeiter freigestellt oder freigesetzt werden, ist es natürlich auch immer für andere Unternehmen an dem Standort die große Chance, Fachkräfte zu gewinnen.
Rund 1000 Menschen arbeiten heute in Fürth für das Unternehmen, 300 mehr als noch vor 10 Jahren. Im Vergleich mit 68 anderen deutschen Großstädten steht Fürth heute auf Platz 3 dynamischer Entwicklung, direkt nach Berlin und München, so das jüngste Ergebnis des jährlichen Städte-Rankings der Zeitschrift Wirtschaftswoche. Als Fürther Arbeitnehmer und gleichzeitig Personaler einer großen Fürther Firma hat Johann Engelmann selbst diesen Aufschwung erlebt.
Der Standort Fürth hat sich in einem sehr positiven Sinn, ich glaube in jeder Hinsicht, entwickelt. Die Attraktivität der Stadt führt auch für Neuansiedlungen von Gewerbetreibenden, der Ausbau der Infrastruktur, Verkehrsanbindung, also all die Themen, auf die Menschen bei der Wahl ihres Berufsortes auch ein Augenmerk legen, kann Fürth bieten.